Guten Morgen. Vielen Dank, Claudia, für die freundlichen Worte. Da kann man ja danach ganz schön alt aussehen. Ich hoffe, das wird anders werden. Ich möchte euch zuerst mal was von mir erzählen und damit in das Thema einsteigen. Das ist ziemlich genau 24 Jahre her. Ich war noch in meiner alten Heimat in Frankfurt und besuchte eine große Konferenz. Es war ein Gastprediger aus den USA eingeladen. Und nach Lehre und Lobpreis und so weiter hatte er immer noch mal ein paar persönliche Prophetien für Menschen. Und ich saß da zwischen diesen Hunderten von Teilnehmern und dachte, ach, das hätte ich auch gern, so ein persönliches Wort. So, Gott redet direkt in mein Leben hinein, sagt mir, was ich machen soll. Und das habe ich mir gewünscht. Und tatsächlich war es so, ich wurde nach vorne gerufen. Dieser Pastor legte mir die Hand auf den Kopf und, beziehungsweise ich muss noch mal einmal zurückgehen, ich hatte eine, und vielleicht kennt ihr das, ich hatte eine ganz konkrete Vorstellung, wie die Prophetie auch aussehen könnte, weil der Prediger hatte da ja schon verschiedene Prophetien ausgesprochen und eine davon, die fand ich richtig toll, da hat er zu einer Dame gesagt, du wirst das Evangelium in die Chefetagen der deutschen Wirtschaft bringen. Und dann war ich so, okay. Ich war jung, ich war ehrgeizig, ich stand gerade vor dem Jobwechsel, das fand ich richtig klasse. Es war so irgendwie, da kann ein Glaube mit meiner Begeisterung auch für den Beruf und so alles so zusammenspielen, das fand ich super. Und dann war es tatsächlich so, ich wurde nach vorne gerufen, der Prediger legte mir die Hand auf den Kopf und gab mir eine Prophetie. Die hatte absolut gar nichts mit Wirtschaft, mit Karriere, mit irgendwas, Chefetagen oder sonst was zu tun, gar nicht. Na gut. Und wenige Wochen später bin ich von Frankfurt nach Hamburg umgezogen. Und dann musste ich mich ja erstmal hier einleben, im Job ankommen und so weiter. Und das rückte so ein bisschen in den Hintergrund. Ein Jahr später habe ich wieder meine Heimat besucht, war auf der gleichen Konferenz, also die findet jährlich statt, war dort wieder. Der gleiche Pastor war wieder eingeladen, wir waren wieder viele Menschen. Und ich saß wieder da und dachte, ach Gott, so ein persönliches Wort, vielleicht ein anderes, ein besseres. So saß ich da. Tatsächlich wurde ich nach vorne gerufen und glaub mir, er kann mich nicht wieder erkannt haben. Es waren viel zu viele Teilnehmer, er hatte mich einmal zuvor gesehen. Und ich wurde nach vorne gerufen, der Pastor legte mir wieder die Hand auf den Kopf und fing diesmal an mit den Worten, einige von euch sitzen zu lange in diesen Konferenzen, warten darauf, dass was passiert und gab mir dann anschließend nahezu 1:1 die gleiche Prophetie von vor einem Jahr. Du wirst das Wort Gottes deiner Generation verkünden, du wirst Menschen aus Gebundenheit herausrufen und so weiter. Und ich dachte so, okay, erwischt. Und ich fuhr dann zurück nach Hamburg und wurde Mitglied in der ELIM und fing an, im Beta-Kurs mitzuarbeiten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht kennt ihr das. Oh, würde doch Gott so ganz persönlich zu mir sprechen. Wo will er mich haben? Wo soll ich ihm dienen? Was sind meine Begabungen? Und ich, wer mich kennt, der weiß, ich stehe auf dem brennenden Dornbusch. Ich finde, das ist super. Der brennende Dornbusch ist glasklar. Du weißt, das ist Gott, der Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Aus dem Busch wird gesprochen, das kann auch nur Gott. Und du kriegst eine ganz klare Anweisung. Da ist kein Raum für Missverständnisse. Und Mose durfte sogar noch verhandeln. Aber Gott redet nicht immer so, oder? Auch in der Bibel ist es irgendwie nicht, haben wir nicht mehrere Geschichten von den brennenden Dornbüschen, durch die er spricht. Und vielleicht ist es so, dass du hier auch sitzt und sagst, oh, ich brauche aber eine klare Anweisung. Und ich lade dich ein, lass uns mal gemeinsam die heutige Bibelstelle anschauen. Die steht in Markus 16, Vers 15 bis 20 und ist wahrscheinlich den allermeisten von euch wohl bekannt. Dann sagte Jesus zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Lasst uns einmal die Situation anschauen, in der Jesus hier zu seinen Jüngern gesprochen hat. Er war kurz zuvor am Kreuz gestorben, am dritten Tage auferstanden und war dann vielen Menschen an verschiedenen Orten begegnet. Aber denen hatte keiner geglaubt, auch die Jünger nicht. Und jetzt sitzt Jesus hier mit seinen Jüngern am Tisch, hat sich ihnen offenbart und hat erstmal mit ihnen geschimpft, weil sie denen nicht geglaubt hatten. Er hatte ihnen doch erzählt, er würde auferstehen und die Jünger hatten dem nicht geglaubt und hatten dann den Zeugen nicht geglaubt. Und dann hat Jesus sie erstmal geschimpft. Und dann geht er aber sofort über und sagt ihnen drei Dinge. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Was ist die rettende Botschaft? Jesus ist für deine, für meine Sünden gestorben. Er hat den Weg frei gemacht, dass wir wieder vereint sein können mit unserem Schöpfer. Das ist die rettende Botschaft. Das ist das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Allein der Glaube an Jesus Christus ist es, der uns rettet. Und das ist, ja, das ist schwarz oder weiß. Die Bibel sagt hier, setzt einen Artikel, der Gläubige und Getaufte. Das heißt, das Entscheidende ist nicht die Taufe für die Errettung. Ja? Das Entscheidende ist das Bekenntnis zu Jesus Christus. Mein Glaube rettet mich. Die Taufe ist praktisch ist das äußere Zeichen. Die Bibel macht eine ganz enge Verbindung zwischen der inneren Entscheidung, ich gebe mein Leben Jesus, und dem äußeren Bekenntnis der Wassertaufe. Ja? Aber für was mich rettet, was dafür sorgt, was darüber entscheidet, wo ich die Ewigkeit verbringe, das ist mein Bekenntnis zu Jesus Christus. Und im Neuen Testament waren die Verfasser davon ausgegangen, dass die gläubig sind, auch getauft sind. Und deshalb wird das hier so geschrieben, ne? Die Gläubigen und Getauften quasi. Aber retten tut dich dein Glaube. Römer 3, Vers 22 bis 28. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Das ist schwarz oder weiß. Und das ist gar nicht das, was heute in der Welt angesagt ist. Da gibt es so viel dazwischen. Aber die Bibel ist sehr klar. Du glaubst, du wirst gerettet werden. Du glaubst nicht, du wirst verdammt. Ne? Das Dritte, was Jesus sagt, ist, die Glaubenden aber werden durch Zeichen bestätigt. Und Semaia, das griechische Wort, das hier als Zeichen übersetzt wird, meint übernatürliche Ereignisse, die den göttlichen Ursprung bestätigen. Ja? Also sie waren Zeichen, die zeigen sollten, das kommt von Gott. Ja? Das, was die Jünger da reden, das wurde bestätigt, sollte bestätigt werden durch die Zeichen. Es geht um Gott und es geht nicht um das Ausmaß des persönlichen Glaubens der Jünger. Die sind besonders vollmächtig oder die haben besonders viel geglaubt. Es geht um Gott. Gott bestätigt seine Botschaft durch seine Zeichen. Und dann werden vier konkrete Zeichen genannt, die denen folgen sollten, die an ihn glauben. In anderer Übersetzung heißt es auch, die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. Diese sind erstens, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und damit Menschen in die Freiheit rufen. Wünscht ihr euch das, dass Menschen frei werden? Ja. Und dann ist Dämonen, das ist immer so ein gruseliges Wort, ne? Und dann so, Dämonen gibt's nicht wirklich, da sagen bei den anderen ist alles dämonisch. Irgendwie ist Dämonen ist immer ein ganz schwieriges Thema. Aber die Dämonen sind real Und genauso real ist es, dass Jesus gestorben ist, dass die Menschen frei werden. Jesus hat uns befreit zur Freiheit. Jesus hat uns erkauft mit seinem Blut. Und das ist nicht billig. Das hat ihn alles gekostet. Wir sind zur Freiheit befreit. Und wir sind dazu berufen, Menschen eben in die Freiheit zu führen auch. Zweitens, in unbekannten Sprachen reden. Gemeint sind Sprachen, die Jünger nie gelernt hatten. Ja, wir haben in Apostelgeschichte 2 haben wir auch ein Beispiel dafür. Da wird der Heilige Geist über den Jüngern ausgegossen. Und auf einmal redeten sie in Sprachen draußen, die sie nicht kannten. Aber die umstehenden Menschen, die konnten sie auf einmal verstehen und wunderten sich. Das Dritte ist, gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Gemeint ist nicht, dass die Jünger fahrlässig mit ihrem Leben umgehen sollten. Sie sollten nicht absichtlich auf irgendwelche Schlangen treten. Wir sollen Gott nicht versuchen. Aber gemeint ist, dass sie Bewahrung haben. Wenn sie in die Situation kommen sollten, gefährlichen Schlangen zu begegnen oder etwas Tödliches zu trinken, dann würde es ihnen nicht schaden. Und auch da kennen wir schon ein Beispiel aus der Apostelgeschichte. Da ist es nämlich Paulus passiert. Der hat beim Feuerholz sammeln, hat er in eine giftige Schlange gegriffen, die hat sich an seiner Hand verbissen. Und während alle anderen wahrscheinlich gedacht haben, der Paulus fällt gleich tot um, ist dem Paulus einfach gar nichts passiert. Das sind die Situationen. Und jetzt haben wir in Hamburg nicht allzu viel die Situation, dass wir Giftschlangen begegnen oder dass wir Gift trinken müssten könnten. Aber es gibt andere Gefahrensituationen, die uns hier auflauern könnten, wenn wir im Namen Jesus unterwegs sind. Und das ist das, wo Gott uns auch sagt, er wird uns bewahren. Und das nächste ist, das vierte Zeichen ist, Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Und es gibt zahlreiche Heilungswunder in der Bibel. Petrus und Johannes, als jetzt hier von den Jüngern, haben ganz viele Menschen geheilt, haben ihnen die Hände aufgelegt, haben sie im Namen Jesus Christus geheilt. Und nachdem Jesus das sagte, wurde er in den Himmel aufgenommen, nahm seinen Platz ein zur Rechten des Vaters und die Jünger zogen aus, verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Und jetzt will ich euch was verraten. Das, was Jesus hier den Jüngern zusagt, das ist auch heute noch. Das meint er genauso heute noch. Das ist der Ruf. Das ist das, wo er uns aufruft, ihm zu folgen und seine Botschaft in die Welt zu tragen. Und dann werden uns die Zeichen folgen. Und mit diesen Zeichen ist das immer so eine Sache. Ich sage ganz ehrlich, ich war und bin auch manchmal immer noch in der Gefahr, mich so ein bisschen zu fokussieren auf diese Zeichen. Oh, ich möchte es sehen. Und yeah, und da wird jemand geheilt. Und da passiert das. Und da passiert das. Aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht und wenn wir die Menschen in die Gemeinschaft mit Jesus rufen, ja, Jesus steht im Mittelpunkt und wir rufen die Menschen, Jesus zu folgen, dann sind wir auf dem richtigen Weg und dann werden uns die Zeichen folgen. Weil dann wird Gott das bestätigen. Wir sind gesandt, wie Jesus gesandt war. Ja? Und Jesus hat sie gerufen, ihm nachzufolgen. Also wenn wir Menschen in die Nachfolge Jesus rufen, dann verkündigen wir das, was wir tun sollen. Dann reden wir Wort Gottes und dann werden die Zeichen folgen. Und nicht andersrum, wenn wir den Fokus auf die Zeichen haben. Es geht also nicht darum, hier, meine Show hier könnte auch spektakulärer sein, wenn ich so nebenbei noch vielleicht irgendwie ein kleines Heilungswunder oder irgendwas einschieben könnte. Aber darum geht es nicht. Und versteht mich nicht falsch, ich bin die allererste, die sich wünscht, dass genau das passiert. Ne? Dass Menschen geheilt werden, dass Menschen in Freiheit kommen, dass wir auch echte Wunder erleben. Ja? Und Das möchte ich wirklich, danach möchte ich mich auch ausstrecken. Aber noch mehr will ich mich danach ausstrecken, dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus sind und dass wir in seinem Willen wandeln, weil um das andere brauche ich mich dann nicht zu kümmern. Das macht Gott. Das liegt nicht in meiner Hand. Das macht Gott. Nicht wir führen Menschen in die Freiheit. Nicht wir heilen Menschen. Das machen nicht wir. Aber Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank beruft Menschen, sündige Menschen, ja, wie uns, die sich von ihm rufen lassen und auch von ihm gebrauchen lassen. Und in Hebräer heißt es, Jesus Christus selbst hat es zuerst bekannt gemacht und es wurde uns von Zeugen bestätigt, die unseren Herrn mit eigenen Ohren gehört hatten, nämlich die ersten Jünger. Darüber hinaus hat Gott diese Botschaft beglaubigt durch Zeichen und Wunder, durch seine machtvollen Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen austeilt. Und Gott hat also längst ja entschieden, er hat seine Gaben ausgeteilt, er hat den Heiligen Geist ausgeteilt. Und als Zeichen des Heiligen Geistes haben wir auch unsere Geistesgaben. Und diese Geistesgaben sind zugleich auch unsere Zurüstung für den Dienst, zu dem er uns berufen hat. Weil wen er beruft, den befähigt er auch. Ne? Ich kann euch sagen, das war für mich sehr aufregend, dass als Matthias mich gefragt hat, ob ich heute predigen würde. Das mache ich nicht täglich. Und er findet das wahrscheinlich überhaupt nicht aufregend, aber ich schon. Aber es ist eine gute Aufregung. Es ist eine gute Aufregung. Und es ist, dass ich merken darf auch, natürlich ist das stressig, die Zeit mit Beruf, mit Kindern, mit allem. Aber was es braucht, ist mein Ja. Ne? Und Gott kümmert sich um den Rest. Und ich kann nur sagen, wenn ich mich zur Verfügung stelle, wenn ich sage, okay, du weißt ja, ich bin halt so, wie ich so bin. Ne? Und Gott weiß das ja. Und er hat es trotzdem gemacht. Und das will ich euch nur als Ermutigung mitgeben. Lasst euch da rufen. Denn wen Gott ruft, den befähigt er auch. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Er verteilt, wie es ihm gefällt. Er hat schon verteilt, wie es ihm gefällt. Die Frage ist, haben wir das schon in Anspruch genommen? Dienen wir schon mit unserer Gabe? Wer von euch kennt seine Geistesgaben? Hebt mal die Hände. Ja. Ich würde sagen, das ist vielleicht ein Fünftel. Das ist richtig wenig. Und wisst ihr, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Gott das ändern möchte. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Gott auch heute in diesem Gottesdienst schon Dinge offenbaren wird, dass er Geistesgaben offenbaren wird. Und mit den Geistesgaben ist es ja so ein bisschen wie mit den Prophetien, also bei mir. Zumindest war das so. Wir haben manchmal eine ganz konkrete Vorstellung, welche Geistesgabe uns ganz gut stehen würde. Gabe der Heilung ist immer ganz gern genommen. Prophetie ist auch hoch im Kurs. Und bei mir war das, ich hatte dann gedacht, Gabe der Geisterunterscheidung fände ich richtig gut zum Beispiel. Und dann stellte sich bei mir unter anderem heraus, Gabe des Glaubens. Und dann dachte ich, na toll, also der Gläubige glaubt, oder? Da habe ich gedacht, wo ist die Gabe? Und das ist ein Prozess gewesen und ist es auch noch. Was mache ich, was heißt das? Und ich fand es ganz ermutigend, nach dem ersten Gottesdienst haben manche Menschen mich angesprochen zu dieser Gabe und haben mir auch Lesestoff dazu empfohlen, nochmal, das finde ich richtig super, weil ich habe sie gering geschätzt, lange Zeit. Der Gläubige glaubt doch, also wo ist die Gabe dabei? Ne? Das ist so, wie vielleicht manche denken, Gebet, ja, Gläubige beten. Aber wenn jemand betet, der die Gabe des Gebets hat, haben wir uns darüber unterhalten, da ist nochmal eine andere Kraft drin, ne? Warum ist es wichtig, dass wir diese Gaben haben, dass wir in diese Gaben reinkommen? Auch da gibt uns die Bibel genaue Antworten drüber. Weil wir mündige Christen werden sollen und weil wir die Fülle von Jesus Christus als Gemeinde widerspiegeln sollen. Gott hat uns unterschiedlich begabt Und genau diese unterschiedlichen Begabungen, die brauchen wir. Das eine ist, rauszugehen und die Menschen einzuladen, in die Gemeinde zu kommen, rauszugehen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Aber dann, wie geht's dann weiter? Die Menschen brauchen Lehre. Die Menschen brauchen Ermutigung, Ermahnung. Die Menschen brauchen Gemeinschaft mit anderen, die schon im Glauben vielleicht ein bisschen länger gehen. Ja? Also wir brauchen alle. Wir brauchen die Lehrer, wir brauchen die Propheten, wir brauchen die Apostel, wir brauchen das alles. Ja? Und auf das ihr mündige Christen werdet. Gott wollte nicht irgendwelche hirnlosen Nachfolger, sondern er will mündige Christen haben. Mündig heißt, ich weiß, ich kann unterscheiden, ich kann verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Ich weiß vor allen Dingen auch, das sind die Beispiele, die in der Bibel genannt werden, warum es so wichtig ist, dass wir mündige Christen werden. Dass wir beispielsweise Irrlehre erkennen können. Dass wir uns nicht täuschen lassen von Menschen. Ja, das ist wichtig. Wir sind berufen, Jünger zu sein und andere zu Jüngern zu machen. Und das heißt nicht, dass wir jetzt alle Missionare in Papua-Neuguinea werden oder irgendwie solche abenteuerlichen Sachen. Das heißt, dass wir zuerst mal berufen sind und uns auch in Bewegung setzen. Erstmal, wir lassen uns rufen und wir lassen uns in Bewegung setzen. Und dann sage ich, ja, aber ich weiß ja nicht, wohin. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Und dann machst du einen kleinen Schritt. Dann machst du einen kleinen Schritt. Ein Haus baust du auch nicht so, zack, da steht das ganze Haus, sondern du fängst mit dem Fundament an. Du fängst mit dem ersten Schritt an. Du überlegst dir, wie dein Haus aussehen soll oder keine Ahnung was. Und genauso fängst du hier auch an. Du machst den ersten Schritt. Du sagst, okay, ich weiß noch nicht wo, ich weiß noch nicht wie. Aber was kann ich machen? Ich kann beten. Gott, wo willst du mich haben? Ich kann gucken, wo kann ich mich hier einbringen? Ich finde, es gab ganz tolle Sachen. Früher aus der Jugend, Liebesdienst nannte sich das, glaube ich. Da sind die Jugendlichen, hier wohnen ja relativ viele alte Menschen auch in der Umgebung, da sind die Jugendlichen früher rum und haben bei den älteren Herrschaften geklingelt und haben sie gefragt, ob sie ihnen beim Einkaufen helfen können oder irgendwas. Ja? Das fand ich total schön. Natürlich müssen wir damit rechnen heute, dass die Leute denken, ey, Spinner, geh weg. Ja, die Leute sind ja gar nicht gewöhnt, dass jemand kommt und ihnen einfach etwas Gutes tun will, ohne etwas dafür zu verlangen. Ja? Oder du kannst wie Claudia ins Nagelstudio gehen und in die Situation kommen, dass deine Sitznachbarin jammert, wie schlecht es ihr geht und du für sie beten kannst. Und manchmal erfordert das echt Mut. Und vielleicht haben wir den nicht. Und dann machen wir was anderes. Dann sind wir mit Kollegen oder mit Freunden, die wir schon kennen. Dann können wir immer mal einfließen lassen. Ich habe zum Beispiel die Situation, dass ein paar Freundinnen von mir, die wissen natürlich, dass ich gläubig bin und die sind es nicht. Aber ich hatte Situationen, in denen ich mal für sie beten durfte. Und zwar dann, wenn es so richtig brenzlig wurde. Ne? Und das war der Einstieg. Das ist bis heute so, dass wenn, ich sag mal, Kacke richtig am Dampfen ist, dann rufen sie mich an und fragen, ob ich für sie beten könnte. Oder sie sagen, wenn das mit dem Beten ihnen nicht so richtig über die Lippen kommt, könntest du heute Nachmittag an mich denken. Dann weiß ich auch, was sie meinen. Ja. Aber das sind Sachen, die können wir machen. Dafür brauchen wir nicht noch eine extra Einladung. Ne? Das können wir machen. Und genauso ist es, ich habe das so auf dem Herzen, Jüngerschaft. Claudia hat es gesagt, Jüngerschaft, dafür brennt mein Herz. Wir sind nicht hier, um hier diese Stühle zu wärmen. Die brauchen nicht gewärmt zu werden. Ja? Ihr könnt hierher kommen und könnt Lehre empfangen und könnt Gemeinschaft haben. Aber dann bitte macht was damit. Sitzt nicht hier. Oh, das war ein ganz guter Gottesdienst heute. Wohl gesprochen. Die Musik fand ich auch schön. Ich habe 15 Euro in den Klingelbeutel getan, ungefähr so viel, wie ein Kinobesuch mich kosten würde. Kein Witz, all diese Dinge passieren. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir haben einen Job und der ist konkret formuliert. Und egal, ob wir nochmal eine weitere Einladung bekommen haben, einen Job haben wir schon mal. Das können wir schon mal machen. Und da können wir schon mal klein anfangen. Eine weitere Sache, was wir machen können, ist, wir haben jetzt diese Connect-Corner da oben. Finde ich super, weil in einer so großen Gemeinde geht der Einzelne oft unter. Und dann stellt euch vor, jetzt kommen Leute neu in die Gemeinde und ich weiß genau, wie sich das anfühlt, weil ich war auch mal neu in dieser Gemeinde und keiner wollte mit mir spielen, sage ich jetzt mal. Meine Freunde, ich bin hierher gekommen, ich war alleine. Es gab noch all das nicht mit Welcome und so. Es gab es alles nicht. Und du konntest hier, ich hätte jahrelang hier rein und raus gehen können und mit niemandem ins Gespräch kommen können. Und manche wünschen sich das, ich wollte das nicht. Ich war total einsam. Ich war wirklich total einsam. Und ich glaube, es geht ganz vielen so, die sich vielleicht nicht dann trauen, irgendwie Leute anzusprechen. Und es geht selbst Menschen so, die schon lange in dieser Gemeinde sind. Und diese Connect Corner zum Beispiel, wo dann Leute hinkommen, die sich da einfach mal hinsetzen, die sich auch Kontakt wünschen, die vielleicht Fragen haben, warum nicht mal da sich einbringen, warum nicht dazusetzen. Essen müssen wir sowieso, also in die Connect Corner sitzen und mit Leuten ins Gespräch kommen. Ganz einfacher Dienst, ja? Aber es macht einen großen Unterschied für Menschen, die hier zum ersten Mal hinkommen oder die einfach niemanden kennen. Ne? Zu Jüngern zu machen heißt, Menschen rufen und sie dann auch irgendwie begleiten. Ja? Wir wollen sie rufen zu was? Wir wollen sie rufen, um Licht zu sein in dieser Welt, und die Welt braucht Licht, oder? Was ich lese über die Ängste der Menschen, was für Sorgen, was für Ängste die Menschen da draußen haben. Und ich gebe zu, dass ich manches auch wirklich beängstigend finde. Aber ich mag mir nicht vorstellen, wie es ist ohne Gott. Wenn ich Gott nicht hätte, und wie viele Menschen haben Gott nicht? Die sehen nur all das Elend, die sehen die Kriege, die sehen den Klimawandel, die sehen all das und haben Gott nicht und haben keine Hoffnung. Wir sind berufen, Licht zu sein in dieser Welt. Wir sind berufen, Salz zu sein in dieser Welt. Ja? Und wir sind berufen, Hoffnung zu bringen in diese Welt. Und wir haben doch Hoffnung. Wir haben doch Hoffnung. Und das ist das Schöne. Und was möchte ich heute gemeinsam mit euch erreichen? Ich bin ja immer dafür, dass wir praktisch werden. In Explore ist es auch so. Wir reden über ein Thema, aber dann geht es darum, auch etwas konkret umzusetzen. Nicht, ja, war gut, dann sehen wir uns nächste Woche. Sondern wir wollen was verändern. Ich möchte, dass... Mein Lieblingsspruch ist ja immer, ihr dürft so kommen, wie ihr seid. Ihr seid geliebt und angenommen, aber ihr müsst nicht so bleiben. Und das ist, finde ich, das ist die Gnade Gottes, ja. Wir sind so, wie wir sind, mit all unseren Macken und Fehlern und die habe ich auch. Und Stolz und wo Gott überall bei mir am Rumschleifen ist. Aber ich bin trotzdem genau so, wie ich bin, geliebt und angenommen. Aber mit Gottes Hilfe darf ich mich verändern. Ja. So, und jetzt habe ich drei Sachen, die ich heute mit euch ins Gebet nehmen möchte. Ich habe den ersten Punkt für diejenigen, die Jesus noch nicht in ihr Herz eingeladen haben und die das jetzt die zum ersten Mal hören und die aber merken, ey, da zieht mich was. Ich möchte Jesus mein Herz geben und ich möchte ihm nachfolgen. Für die möchte ich ein Übergabegebet sprechen, dass ihr bitte alle mitsprecht, dass ist die wichtigste Entscheidung eures Lebens. Ja? Diese Entscheidung, die ihr trefft, entscheidet darüber, wo ihr die Ewigkeit verbringt. Ja? Und das Zweite ist, die das schon gemacht haben, die möchte ich aufrufen zu sagen, ich will mich rufen lassen. Ich will Gott dienen und ich will anfangen. Ich will mich in Bewegung setzen, weil wie unser Pastor Matthias immer sagt, ein fahrendes Auto lenkt sich leichter. Also setzen wir uns doch schon mal in Bewegung. Gott kommt dazu. Und das Dritte ist, ich möchte beten für die Geistesgaben. Ich möchte beten, dass Gott das offenbar macht. Was sind eure Geistesgaben? Dass ihr sie erkennt, dass ihr lernt, damit umzugehen und dass ihr Menschen damit dient. Nicht, damit ihr euch nett machen könnt zu Hause auf dem Sofa mit euren Geistesgaben, sondern damit ihr einander dient und damit wir hier die Fülle Jesu Christi zeigen. Ja? Wir brauchen euch. Ja? Wir brauchen euch. Gott nutzt uns. Er braucht uns nicht, aber er nutzt uns, um sein Reich zu bauen. Ja? Und Ich würde vorschlagen, wir stehen alle auf. Und wer jetzt sich angesprochen fühlt und sagt, ich will mein Leben Jesus geben, der streckt seine Hände aus, kümmert sich nicht darum, was links und rechts, wir machen alle die Augen zu, kümmert sich nicht darum, was links und rechts die Leute sagen oder denken könnten, sondern der hat nur im Kopf, das ist die wichtigste Entscheidung, die ich treffen kann in meinem Leben. Und ich will die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Und ich bete und ihr betet mir am besten alle nach. Und dann geht's weiter. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du wieder auferstanden bist. Und dass du den Tod besiegt hast. Danke, dass der Weg zum Vater frei ist. Und ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Und ich bitte dich, dass du mein Erlöser und mein Herr bist. Lass mich deine Liebe erkennen und deine guten Absichten für mein Leben. Ich will dein Kind sein. Amen. Amen. Und wer diese Entscheidung getroffen hat, dem sage ich erstmal herzlichen Glückwunsch. Und wer dann Fragen hat, wo ihr jetzt vielleicht denkt, puh, okay, wie geht's jetzt weiter? Der kann gerne nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen. Wir haben Bibeln zu verschenken und wir haben ganz viele Ideen, wie es weitergehen könnte. Und für alle anderen oder vielleicht auch für die, die gleich sagen, wunderbar, die Entscheidung habe ich getroffen, wie geht's jetzt weiter? Jetzt Chaka, jetzt lasse ich mich auch gleich senden. Da möchte ich jetzt in eine Gebetszeit gehen, wo ihr eure Herzen weit macht und wo ihr euch auch wieder ausstreckt. Und ich glaube, dass dieses auch Ausstrecken, das so zu tun, dass das gut ist. Wir strecken uns aus und wir lassen uns senden. Und ich will beten, wir lassen uns senden und wir beten auch, dass Gott die Geistesgaben in unserem Leben offenbar macht. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du derselbe bist, damals, heute und in alle Ewigkeit. Vater, ich danke dir dafür, dass du deine Jünger berufst und dass du sie aussendest. Ich danke dir, dass wir die Petrusse, die Johannese, die Thomasse, die Matthiasse von damals, dass wir das sind, Herr. Dass deine Aufforderung heute auch an uns geht. Herr, und wir wollen nicht hier sitzen und nur die Gemeindestühle wärmen und wollen es uns nett miteinander machen, weil das Rausgehen vielleicht ein bisschen mühsam ist. Herr, du hast einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Aber was du dir wünschst, ist, dass wir uns auch in Bewegung setzen. Herr, und ich bete, dass du heute wirklich hier eine Kraft hineinschickst, Herr, dass du uns Feuer unterm Hintern machst, dass wir uns wirklich auf den Weg machen mit dir. Herr, dass wir uns senden lassen. Und ich danke dir dafür, dass du, wenn du berufst, den befähigst du auch. Und du hast deine Gaben ausgesendet. Du hast längst entschieden, wem du was wie zuteilst. Herr, weil du weißt, was du mit ihnen vorhast. Vater, und ich danke dir, dass du offenbar machst, welche Geistesgaben verteilt sind, Herr. Und ich wünsche mir, dass wir das sehen, dass wir in der Elim das erleben werden, wie Menschen in ihre Berufung kommen, wie sie in ihren Geistesgaben anderen Menschen dienen und dadurch dich verherrlichen. Vater, ich danke dir, dass du deinen Blick, dass du unseren Blick lenkst auf dich, dass du im Mittelpunkt stehst, dass wir nach dir uns ausstrecken, dass wir uns nach der Gemeinschaft mit dir ausstrecken. Und dann kannst du groß werden in uns und du kannst alles. Du kannst alles. Vater, hab Dank dafür, dass du wirklich offenbar machst, Herr, dass du die Gabe des Dienstes, der Lehre, der Prophetie, der Heilung, des Sprachengebets, der Auslegung, Herr, der Gastfreundschaft, des Dienstes, Herr, all diese Gaben, die du nennst in deinem Wort, Herr, ich bete, dass du sie erwächst in uns und dass wir dir dienen in dieser Fülle. auf dass wir mündige Christen werden und die Fülle Jesu Christi widerspiegeln. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Und die Jünger Jesu aus der Christengemeinde Elim treiben im Namen Gottes Dämonen aus und reden in unbekannten Sprachen. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift können ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Sie ziehen hinaus und verkünden überall die rettende Botschaft. Der Herr ist mit ihnen und bestätigt ihr Wort durch die Zeichen seiner Macht. Amen.